Einen schönen guten Abend. Wir möchten alle unsere Gäste ganz herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Abend hier in Neuenstein. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und manche haben vielleicht so einen Flyer bekommen oder sind persönlich eingeladen oder über eine Werbung. Wir haben vorne drauf geschrieben, Gott liebt Sie. Und das ist wirklich unser Anliegen an diesen drei Abenden, Ihnen diese wunderbare Botschaft der Liebe Gottes nahezubringen. Wir laden hier nicht ein in einen Raum, um Mitglieder zu werben. Hier versammeln sich natürlich Christen sonntäglich und in der Woche. Aber diese drei Abende haben wir vorgesehen, um dieses Evangelium der Gnade Gottes noch einmal weiterzusagen. Das liegt uns sehr am Herzen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch jetzt durch unsere jungen Sänger, die uns diese Lieder hier singen, ein wenig beeindruckt sind, dass heute auch noch junge Leute singen. Das haben wir eigentlich so in der Gesellschaft nicht mehr. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie singen auch diese Lieder aus tiefster Überzeugung, weil Sie persönlich eine Begegnung gehabt haben mit der Person, um die es letztlich auch an diesen Abenden geht. Auch dieses Thema heute Abend, die Wahrheit auf dem Prüfstand. Wir wollen alles auf der Grundlage der Bibel, des Wortes Gottes stellen. Und deswegen möchte ich Sie einfach motivieren, dieses Buch, diese Bibel zu lesen. Sie ist ein Liebesbrief Gottes an uns. Wenn wir die Bibel nicht hätten, dann stände ich nicht hier, dann könnte ich Ihnen überhaupt nichts erzählen über Gott, weil Gott sich in diesem Buch geoffenbart hat. Und gerade in diesem Buch steht zweimal, dass Gott Liebe ist. Und das soll zum Ausdruck kommen. Vielleicht sagen Sie jetzt, ja, in so einer Veranstaltung war ich noch nie. Das kann durchaus sein, deswegen möchte ich kurz zu dem Ablauf auch etwas sagen. Wir hören gleich noch ein Lied von unserem Chor und wir sind sehr dankbar und möchten euch danken für diese Lieder, die uns schon ein wenig einstimmen auch auf das Thema des Abends. Und wir möchten dann gemeinsam ein Gebet haben, um diesen Abend unter den Segen Gottes zu stellen. Und danach möchte ich anhand der Bibel zu diesem Thema die Wahrheit auf dem Prüfstand etwas sagen. Anschließend wollen wir gemeinsam noch ein Lied singen und den Abend beenden mit einem Gebet. Das heißt natürlich nicht, dass Sie dann gehen müssen, sondern dann ist Zeit auch für Gespräche und für unseren Büchertisch. Da haben Sie bestimmt schon gesehen. Dazu möchte ich nachher noch kurz etwas sagen. Aber wir wollen auch jetzt mit Gebet beginnen und ich möchte Sie bitten, einmal so freundlich zu sein, um aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, heute Abend noch einmal aus deinem Wort heraus auch zu fragen, was Wahrheit ist. Wer kann uns eine Antwort geben? Und dazu möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst und dass wir alle heute Abend einen tiefen Eindruck gewinnen von deiner Größe, von der Größe deines Wortes und von der Liebe Gottes. Lass uns das erkennen, dass du für uns bist und dass du es gut mit uns meinst. Und lass uns auch erkennen, dass wir uns entscheiden müssen in diesem Leben für dich und die Ewigkeit. So bitten wir um den Reichtum deiner Gnade für uns alle. Wir möchten uns dir anbefehlen. Amen.
Amen.
Bitte nehmen Sie doch wieder Platz. Noch einmal ganz herzlichen Dank für diese Lieder und wenn Sie eine Bibel mitgebracht haben, dürfen Sie gerne mitlesen. Ich möchte zu diesem Buch noch mal kurz etwas sagen. Es kann sein, dass Sie keine Bibel haben, da möchte ich Sie jetzt schon bitten, anschließend auf dem Büchertisch sich eine Bibel mitzunehmen, kostenlos natürlich. Die Bibel ist das wichtigste Buch. Sie ist ein einzigartiges Buch, nicht nur, weil die Bibel jedes Jahr Bestseller ist, sondern sie ist eine Botschaft Gottes an uns. Und die Bibel besteht aus 66 einzelnen Büchern. 66 Bücher in einem Einband. Und ist geschrieben worden von 40 verschiedenen Autoren. Wenn man bedenkt, dass die Bibel über einen Zeitraum von 1500 Jahren ungefähr geschrieben worden ist und diese Autoren sich untereinander auch fast alle nicht so kannten, dann muss man sich schon fragen, wie kommt es zu einer solchen Einheit? Denn von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 finden wir einen rot laufenden Linie durch dieses Buch und Gott hat eine Botschaft an uns im Alten und im Neuen Testament und diese Botschaft bedeutet Jesus Christus. Deswegen machen wir natürlich Werbung, aber nicht für eine Gemeinde oder eine Gruppe von Christen, sondern wir werben für eine Person, die uns uneingeschränkt glücklich gemacht hat. Und das ist die Person des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Und die finden wir in diesem Buch. Und ich komme heute Abend auch auf ein kurzes Thema, und das ist auch Thema am dritten Abend, dass die Bibel auch ein prophetisches Buch ist. Das ist auch einzigartig unter allen Büchern dieser Welt. Und diese Prophetie, diese Weissagung, die wir darin finden, die kann nur einen Ursprung haben, und das ist Gott selbst, der ewige, allwissende Gott. Der hat uns dieses Buch in die Hände gelegt. Und sie ist deswegen sehr kostbar, und ich kann nur noch einmal motivieren, diese Bibel zu lesen. Ich möchte jetzt kurze Stellen lesen aus dem Johannesevangelium zu unserem Thema heute Abend, und zwar aus Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus Christus zu Thomas: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dann aus dem 18. Kapitel lese ich etliche Verse von Vers 28. Sie führen nun Jesus von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber früh morgens. Und sie gingen nicht in das Prätorium hinein, um sich nicht zu verunreinigen, sondern das Passa zu essen. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach: Welche Anklage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sprach Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten. Damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, andeutend, welchen Todes er sterben sollte. Pilatus ging nun wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Vers 37. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch an dem Passa einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien wiederum alle und sagten: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt, warfen ihm ein Purpurgewand um und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Kapitel 19, Vers 30. Und als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Bis dahin Gottes Wort. Die Wahrheit auf dem Prüfstand. Meine lieben Zuhörer, wir wissen heutzutage fast nicht mehr, was Wahrheit ist. Zwischen Fakt und Fake gibt es fast keinen Unterschied mehr. Wenn wir da einmal in unsere Gesellschaft gucken, dann werden wir vielleicht ein wenig erschrecken. Das Wort des Jahres 2017 lautet postfaktisch. Postfaktisch ist ein Begriff, der auf die Wahrheit folgt. Als die Bundeskanzlerin dieses Wort hörte, da sagte sie, das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten, sondern allein folgen sie ihren Gefühlen. Und wir kennen alle dieses Neuwort, sage ich einmal, Fake News, ja. Ich gebe nur zwei Stichworte, Brexit und die Präsidentschaftswahl in den USA, Donald Trump, wo diese Fake News so richtig hochgekommen sind. Was bedeutet das? Das sind falsche Mitteilungen, das sind falsche Nachrichten, die nicht stimmen, die mit der Wahrheit überhaupt nichts mehr zu tun haben. Unwahrheit ist in Mode gekommen, in unserer Gesellschaft. Im Jahr 2016 hatten wir auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an den Fall Lisa mit Putin. Der beruhte auch nur auf Fake News, falsche Nachrichten. Und bei der digitalen Revolution, die wir mitmachen schon seit einigen Jahren, wo auch in den sozialen Netzwerken Fake News millionenfach verbreitet werden auf der ganzen Erde, da wissen wir manchmal nicht mehr, was ist jetzt nur noch echt, was ist Wahrheit, was ist falsch. Und da kommen wir doch, und deswegen haben wir dieses Thema mal so aufgenommen, zu der Frage, was ist denn letztlich Wahrheit? Wer kann uns sagen, was Wahrheit ist? Wenn Sie ein eifriger Bibelleser sind, dann werden Sie feststellen, dass wir in einer Zeit leben, wo eben die Unwahrheit populär wird, überall. Und es wird eine Zeit geben in der Zukunft, das sagt uns Gott in 2. Thessalonicher 2, wo die Menschen nur noch der Lüge glauben. Das ist eine ganz schreckliche Zeit, die angesagt ist, dass Gott den Menschen einen Geist des Irrwahns sendet, dass sie nur noch der Lüge glauben. Da wird die Wahrheit völlig vom Tisch gefegt sein. Woran soll man sich dann noch überhaupt orientieren, wenn die Wahrheit nicht mehr vor unsere Herzen tritt? Jemand hat mal gesagt, die Wahrheit ist einfach. Der Irrtum ist kompliziert. Ich sage das noch einmal. Die Wahrheit ist einfach. Der Irrtum ist kompliziert. Das ist wirklich so. Nun denken wir vielleicht, Objektivität und Wahrheit, wenn das nicht mehr da ist, woran soll man sich dann noch wirklich orientieren? Ich wohne seit einiger Zeit in Ostfriesland und in der Zeitung dort gibt es einmal in der Woche auch einen Artikel von einem Pfarrer geschrieben. Und vor kurzem war ein Artikel über Fake News in der Kirche. Mit großen Lettern stand das über diesem Abschnitt. Das hat mich natürlich interessiert, das habe ich auch gelesen. Und ich muss sagen, dieser Pfarrer hat völlig recht. Man glaubt es nicht. Ja? Wenn man das so zum ersten Mal hört, dann kann man nicht glauben, dass in der Kirche, in der Christenheit nur noch oder auch Fake News verbreitet werden. Nun leben wir ja im Jahr, wo man sich besonders an Martin Luther noch einmal erinnert, 500 Jahre nach seinem Thesenanschlag dort in Wittenberg. Und dieser Mann hat es ja auch erlebt. So sagte dieser Pfarrer in seinem Beitrag, Martin Luther hat vor 500 Jahren genau das zum Anlass genommen, Fake News in der Kirche, um dagegen zu protestieren oder anzugehen. Denn seine 95 Thesen, das war etwas gegen Fake News. Ja. Er hat das von Kind auf kennengelernt in der Kirche. Er hat sich selbst kasteit, weil er gerne mit einem mit seinem Gott, einen gnädigen Gott haben wollte, der ihn auch glücklich machen würde. Und er fand das glücklich, weil er erkennen musste, Fake News, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt, das war Fake News. Und er hat sich fast umgebracht, auf Deutsch gesagt, um einen gnädigen Gott zu finden. Und er fand ihn nicht. Aber dann hat er die Bibel gelesen, das Wort Gottes. Und durch das Lesen des Römerbriefes ist Luther dazu gekommen, diesen Gott kennenzulernen, der die Liebe ist, der kein Rachegott ist, sondern ein Gott, der seinen Sohn gegeben, der alles getan hat, um Menschen zu erretten, aber nicht auf dem Boden von guten Werken, von Leistungen, Sakramenten und was es auch sein mag, auch nicht durch Bußübungen, durch die er gegangen ist. Nein, das war nicht der Weg. Und so fand dieser Mann zum lebendigen Glauben an Gott. Und er hat dann ein Büchlein geschrieben, Die Freiheit eines Christenmenschen. Und darin legt er dar, was er in der Kirche gefunden hat. Fake News. Und ich kann das nur empfehlen, sich das mal anzusehen. Ja, die Bibel spricht die Wahrheit. Der große ewige Gott sagt von sich, der die Welten geschaffen hat, der sie geschaffen hat, der uns erhält am Leben, der sagt von sich, dass er die Wahrheit ist. Wissen Sie, Gott kann alles, aber eines kann er nicht, das sagt die Bibel auch. Er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Und Gott sagt, dieses Buch, was ich euch in die Hand gegeben habe, was ich schreiben ließ durch 40 Autoren, dieses Buch ist die Wahrheit. Der Jesus hat es selbst gesagt in Johannes 17, dein Wort ist Wahrheit, sodass alles andere Illusion ist, Lüge. Dieses Wort enthält nicht nur die Wahrheit, sie ist die Wahrheit. Und wir haben gelesen in Johannes 14, dass der Sohn Gottes von sich sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Und deswegen wollen wir uns an diesem Abend mal ein wenig auch mit ihm beschäftigen. Es nützt nichts, wenn wir uns über Weltanschauung, über Religion, über Theologie und Ideologien unterhalten. Wir brauchen jemanden, dem wir wirklich vertrauen können, weil er in sich selbst wahr ist. Und da gibt es nur einen, das ist Jesus Christus, das ist mein Herr und Heiland. Und den möchte ich Ihnen nahebringen, auch bei diesem Thema heute Abend, die Wahrheit auf dem Prüfstand. Mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein von einem 12-jährigen Jungen, der war Zeuge gewesen bei einer Straftat. Und jetzt musste er vor Gericht aussagen, in einem Strafprozess. Das ist nicht so einfach, 12 Jahre. Und sein Vater hat ihm vorher alles erklärt, wie das so abläuft da. Vorne sitzen die Richter, auf der einen Seite der Staatsanwalt, auf der anderen Seite der Angeklagte mit seinem Rechtsanwälten. Und er sagt zu ihm, Junge, das ist jetzt nicht ganz einfach für dich. Die nehmen dich ins Kreuzverhör. Und da musst du ganz stark sein. Und was du da unbedingt musst, du musst die Wahrheit sagen. Wenn du die Wahrheit sagst, dann kann dir keiner was. Und so geschah es dann auch. Der Junge kam in den Zeugenstand und kam ins Kreuzverhör. Und der Staatsanwalt sagt zu ihm auch, weißt du, was jetzt passiert? Ja, mein Papa hat mir gesagt, was hat dein Papa denn gesagt? Was hat er gesagt? Ja, mein Papa hat gesagt, dass ich jetzt ganz stark sein muss, weil ich jetzt von mehreren gefragt werde, wie war das denn da? Und mein Papa hat mir gesagt, wenn ich die Wahrheit sage, dann kann mir hier keiner was. Und genau so war es. Er sagte die Wahrheit und das brachte ihm nur, dass er aus dieser Schlinge, aus diesem Kreuzverhör herauskam. Und so geht es uns auch oft. Und wir fragen vielleicht, ja, woher kommt denn, war das denn immer so? Woher kommt denn die Unwahrheit? Woher kommt denn die Lüge? Und mein lieben Zuhörer, da müssen wir immer wieder zurückgehen zum Anfang der Menschheitsgeschichte. Genau da kam die Katastrophe, als der Mensch, so wunderbar geschaffen von Gott selbst, in dieser herrlichen Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden wohnte. Und Gott hatte den Menschen so geschaffen, dass er eine ungeheure Freiheit hatte, alles zu genießen, was dieser Garten hergab. Das Besondere war, dass Gott Gemeinschaft hatte mit diesem Menschen. Er liebte ihn und so hatte er ihn geschaffen. Aber Gott hatte dem Menschen ein Gebot gegeben und ihm gesagt, du kannst hier alles machen, alles steht zu deiner Verfügung, bis auf die Frucht von einem Baum, davon sollst du nicht essen. Mit der Konsequenz, dass Gott sagte, wenn du davon isst, dann wirst du gewisslich sterben. Und wir wissen alle, was war. Wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, die Schlange, und hinter der Schlange war eine Macht, sie war nur ein Medium. Da kam der Satan, der Widersacher Gottes, oder wie er auch in der Bibel genannt wird, der Lügner von Anfang. Der kam an den Menschen heran und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Sie war dann plötzlich verwirrt. Sie wusste in dem Moment nicht mehr genau, was Gott gesagt hatte. Und plötzlich standen da alle Bäume im Garten vor ihr und plötzlich ein Baum in der Mitte des Gartens. Da hatte Gott überhaupt nicht von gesprochen. Und dann sagte die Schlange letztendlich, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Welch eine Lüge, ja. Welch eine Lüge. Sie sagte auch noch, wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott und eine Erkenntnis haben, die Gottes ebenbürtig ist. Welch eine Lüge. Und dann setzte sie noch einen drauf und sagte, mitnichten werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben. Gott lügt. Gott lügt. Der Einzige, der nicht lügen kann, ist Gott. Und so kam es zu dieser Übertretung dieses einen Gebotes, welches Gott gesagt hatte. Und sie aßen von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und damit kam die Lüge in die Welt, die Unwahrheit, die Sünde kam in die Welt. Und in dem Moment, wo der Mensch aß, war er getrennt von Gott, von seinem Schöpfer, der ihn unsagbar liebte. Ich kann Ihnen diese Katastrophe nicht mit Worten ausmalen. Das reicht nicht. Aber es war eine Katastrophe, die den Menschen trennte von Gott. Und der Lügner von Anfang und der Menschenmörder von Anfang, so wird er auch genannt, er brachte das in die Welt. So sind wir alle infiziert von der Sünde, durch die Erbsünde. Wenn ich jetzt jeden persönlich fragen würde hier, Sie müssen mir jetzt nicht antworten, haben Sie schon mal gelogen? Haben Sie schon einmal gelogen? In der Kinderstunde, wenn ich so Fragen stelle, dann geht schon mal so ein Händchen hoch, ja. 6 Jahre, 8 Jahre. Aber wenn hier einer jetzt die Hand hoch erheben würde, würde ich sagen, dann ist das jetzt die zweite Lüge. Wenn wir wirklich aufrichtig vor Gott stehen, müssen wir das bekennen, dass wir nicht nur einmal gelogen haben, sondern sehr oft. Selbst als wiedergeborener Christ können wir das nicht ablegen. Die Bibel sagt an vielen Stellen in den Briefen, belüget einander nicht. Das ist etwas, das haftet uns an. Und jetzt sagen Sie vielleicht, ja, ist das denn so schlimm? Ist das denn so schlimm, wenn ich mal lüge, eine Notlüge? Ist das wirklich so schlimm? Ja, wenn Dinge in dieser Welt passieren, dann sagen wir sehr oft oder sind ganz schnell dabei, Gott, wie kannst du das zulassen? Ja? Wie kannst du das zulassen? Aber wenn Gott jetzt eingreifen würde in mein Leben, wenn ich sündige, hätte er nicht nur das Recht dazu, er könnte das, aber es ist Gnade Gottes, wenn er es nicht macht. Doch Gott nimmt die Dinge sehr, sehr ernst. Und wenn wir jetzt vielleicht sagen, nun, die Lüge ist nicht so schlimm, dann lesen Sie doch mal Apostelgeschichte 5. In der Anfangszeit des christlichen Zeugnisses der Kirche, da nahm es Gott sehr ernst mit der Lüge. Da waren zwei Personen, Ananias und Sapphira, ein Ehepaar, die haben gelogen und auf der Stelle sind sie tot umgefallen. Wenn Gott so handeln würde heute, ständig nicht hier. Wenn Gott alle die bestrafen würde, die eine Lüge aussprechen, indem sie dann nichts mehr sagen könnten, stumm wären, dann ständig auch nicht mehr hier. Aber dann hätten wir alle uns nichts mehr zu sagen. Es ist Gnade Gottes, dass er nicht so eingreift wie damals. Aber er nimmt es nach wie vor ernst mit der Sünde. Und das wollen wir bedenken. Und dass wir uns selber davon nicht befreien können, das möchten wir jetzt mal schauen, wenn wir in diesen Gerichtssaal gehen. Hier findet ein Gericht statt, wo wir gelesen haben, wo der ewige Sohn Gottes, der eingeborene Sohn, der Sohn der Liebe des Vaters vor seinen Richtern steht. Ich weiß jetzt nicht, kennen Sie überhaupt Jesus Christus? Vielleicht so ein bisschen vom Erzählen oder jetzt kommt die Weihnachtszeit, dann denken wir daran, dass er in diese Welt hineingekommen ist, geboren wurde von Maria. Geboren? Mit welchem Ziel denn ist er ja geboren? Er ist mit dem Ziel geboren, nicht wie wir Menschen. Wir werden geboren, um irgendwann zu sterben. Wir müssen sterben. Aber der Heiland ist geboren, um zu sterben. Nicht für sich selbst, sondern für andere. Das zeichnet ihn aus. Und er war in dieser Welt als Mensch, als einer, der nur den Menschen Gutes tat. Der hat seine Macht, die er hatte, nie für sich selbst gebraucht, sondern nur für andere war er da. Und er lebte nur für andere. Er wollte den Menschen zeigen, wer Gott ist, dass Gott Liebe ist, dass keiner der Menschen ihm egal ist, sondern dass er uns Lasten, wie die Sänger uns zugerufen haben, abnehmen will. So liebte Gott die Welt in seiner Einzigartigkeit, die ist unbeschreiblich. Vielleicht kennen Sie dieses Wort aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, mit dem Ziel, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Eine wunderbare Liebe und Gnade Gottes. Und dieser eine wird hier vor die Richter geführt. Zunächst vor die Juden. Sie haben ihn gefangen genommen. Man konnte ihm gar nichts nachsagen, nichts. Aber dann waren Fake News gefragt, ja? Falsche Nachrichten, falsche Zeugen traten wieder hin auf. Und plötzlich war das Urteil da, er ist des Todes schuldig. Aber die Juden konnten niemanden töten, wie wir gelesen haben. Sie waren unter der Oberherrschaft der Römer und dann brachten sie ihn zu Pilatus. Und jetzt wollen wir uns diese Szene mal im Gerichtssaal so ein wenig zu Gemüte kommen lassen. Die Juden brachten den Heiland gebunden zu Pilatus, den Landpfleger und römischen Richter. Es war Nacht, Nacht. Was in dieser Nacht geschehen ist, solch eine Nacht hat es in der ganzen Geschichte der Welt noch nie mehr gegeben, vorher und nachher. Was sich da abgespielt hat. Der Sohn Gottes, verurteilt zum Tod, steht jetzt vor Pilatus, dem römischen Richter. Und ich sage jetzt mal so einige Thesen, die ich einfach mal aufstellen möchte, um ihn deutlich zu machen, damit wir dahin kommen, wer ist die Wahrheit? Wer spricht Wahrheit? Zuerst behaupte ich mal, dass es wahr ist, dass es viele Menschen gibt in dieser Welt, die meinen, sie seien sehr religiös, aber sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das ist eigentlich ein abendfüllendes Thema, aber ich möchte das jetzt ganz kurz mal ansprechen. Viele Menschen sind religiös. Luther war auch religiös, bevor er sich bekehrte. Er hatte Religion. Hier haben wir jüdische Religion vor uns. Eine Religion, die sogar von Gott gegeben war, aber den Menschen nicht dahin führte, dass er wirkliches Leben bekam und errettet wurde, weil kein Mensch in der Lage ist, die Gebote Gottes zu halten. Aber die Juden, die sagten jetzt zu Pilatus, wir bringen dir hier einen Verbrecher, den musst du verurteilen, den musst du zum Tode verurteilen, aber wir dürfen jetzt nicht in das Prätorium kommen. Weißt du, wir haben Traditionen, wir haben jüdische Überlieferungen, die sagen, wir verunreinigen uns jetzt, wenn wir da reingehen, weil wir gerne das Passa essen möchten. Jüdische Religion. Sie bringen den Sohn Gottes, um zum Tode verurteilt zu werden, und sie selber sagen, wir wollen da rein sein. Wir können jetzt nicht zu dir hineinkommen. Und dieser Landpfleger, dieser Pilatus, also so ein Schwächling, der hätte ihnen eigentlich sagen sollen, ja Leute, wenn ihr das nicht könnt, dann nehmt ihn wieder mit, dann geht mit ihm nach Hause. Nein, die kitzelten ihn an seiner Ehre und letztlich war ihm die Ehre des Kaisers war ihm wichtiger als alles andere. Und das wussten die Juden. Und Pilatus wusste auch, dass sie diesen Mann aus Neid überliefert hatten. Und deswegen lesen wir immer, wenn sie das mal so zu Hause laut lesen, dann wird ihnen das auffallen. Pilatus ging hinein in das Prätorium, dann ging er wieder hinaus zu den Juden und dann ging er wieder hinein zu Christus und dann ging er wieder hinaus, hinein, hinaus und so weiter. Diese Religion brachte die Juden nicht zu der Wahrheit. Und wenn ich heute an die vielen Menschen denke, die christliche Religion haben, christliche, von den anderen Religionen möchte ich mal gar nicht sprechen, dann ist es so, das macht mir manchmal Angst, dass so viele Menschen einfach meinen, durch gute Werke, durch Leistungen und eine gute Moral und so weiter, sich den Himmel verdienen zu können, um einmal vor Gott stehen zu können, um ihm zu sagen, ich habe doch dies und jenes und das getan. Und Gott muss dann sagen, das sagt die Bibel jetzt, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Verbindung mit dir. Es ist ein Urteil, das ist schrecklich. Wir haben das in Matthäus 7, können Sie das nachlesen. Da stehen solche Menschen vor einer geschlossenen Tür. Die klopfen. Und Christus ist drinnen. Und er hört sie klopfen. Und sie sagen, Herr, Herr, sagen sie sogar. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht dies und das getan? Und der Jesus spricht das Urteil über sie, ich kenne euch nicht. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu dem, nach dem wir uns nennen. Es gibt Millionen Christen in unserem Volk, in unserer Gesellschaft, aber sie kennen Christum nicht. Ja? Das ist fatal. Ja? Das ist noch fataler, als wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, ich bin ein Atheist. Pfarrer Wilhelm Busch, der Pastor aus Essen, der hat viel Wert darauf gelegt, seinen Gläubigen immer wieder ins Herz zu schreiben. Denkt daran, nicht durch die Taufe kommt ihr in den Himmel, sondern nur durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Religion hilft uns nicht. Es ist wie eine Leiter, die ist immer zu kurz. Die eine Leiter ist ein bisschen länger als die anderen. Aber letztlich ist sie immer zu kurz. Nein, so kommen wir nicht ans Ziel. Ich sage weiter, es ist wahr, dass der Jesus alles, was er gesagt hatte, wahr ist. Wahr. Er hat gesprochen wie kein anderer. Wie kein anderer. Das lesen wir auch in der Bibel. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und wenn er etwas gesagt hatte, was wahr war, dann meine ich jetzt nicht Prophezeiungen, so wie im Alten Testament über ihn prophezeit wurde, wann er geboren würde in Bethlehem, dass er leiden musste, sterben musste, am Kreuz sterben musste. Die Psalmen, der Prophet Jesaja spricht davon in unzähligen Versen über diese einzigartige Person, mehr als 300 Prophezeiungen allein über Christus. Nein, das meine ich nicht. Ich meine das, dass er etwas sagte und es war sofort, ging es in Erfüllung. Das kann ich nicht, das können Sie nicht. Zum Beispiel, als er mit seinen Jüngern in dem Boot war und da auf dem See Genezareth ein großer Sturm aufbrach. Er schlief auf einem Kopfkissen, die Jünger waren in großer Not. Sie wecken ihn auf und sagen, Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Dann steht der Sohn Gottes auf und spricht nur zwei Worte. Er sagt zu dem Sturm, schweig, verstumme. Was lesen wir? Augenblicklich war eine große Stille. Das war ein gewaltiges Wunder, ja? Einen See, der so wütend war, in einer Sekunde zum Schweigen zu bringen, wie ein platter Ententeich. Wenn das nicht gewesen wäre, was er gesagt hätte, könnten wir alle Worte des Herrn vergessen. Alle Worte. Noch ein Beispiel. Er steht an der Gruft seines Freundes Lazarus. Die beiden Frauen in Johannes 11 sagen zu ihm, Meister, es lohnt nicht mehr. Er liegt schon 4 Tage in der Gruft. Sein Körper ist in die Verwesung übergegangen. Und dann sagt der Herr nur 3 Worte. 2, 3. Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, mit Grabtüchern umbunden. Wenn das nicht so gewesen wäre, könnten wir alle Worte dieses einen vergessen. Noch ein Beispiel, Markus 2. Da ist er in einem Haus von Menschen umgeben und plötzlich wird das Dach abgedeckt. Und da lassen 4 Freunde ihren Freund, der ist lahm, die lassen ihn runter zu den Füßen des Herrn. Und dann blickt er diesen Mann an. Viele Pharisäer, Schriftgelehrten und solche Leute, die ihn hier zu Tode bringen, standen um ihn. Dann schaut er den Mann an und sagt zu ihm, deine Sünden sind vergeben. Und dann denken diese Leute natürlich, was sind das für Worte? Wie kann ein Mensch sowas nur sagen? Keiner kann Sünden vergeben außer Gott. Was spricht er da? Und der Jesus liest ihre Gedanken. Sie sagen das nicht öffentlich, sie denken so. Und der Herr sagt zu diesen Leuten, überlegt mal, was ist denn jetzt einfacher? Einem zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Was ist einfacher? Ja, das eine sieht man nicht, ja? Die Sündenvergebung sieht man nicht. Das wird angezweifelt. Aber, sagt er, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, hier auf dieser Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh. Und augenblicklich stand der Mann auf und ging nach Hause. Wenn diese Worte sich nicht erfüllt hätten, könnten wir alles vergessen, was er gesagt hat. Es ist auch wahr, dass Menschen lieber an ihrer Sünde festhalten, als zu ihm, der Wahrheit, zu diesem Erlöser zu kommen. Da gibt es auch manche Beispiele, ich nenne nur eines mal wegen der Zeit. Da ist ein Herodes, der König war in Israel damals. Und der wollte gern mit Christus sprechen, aber er ging nicht hinaus an den Jordan oder irgendwohin, sondern er ließ ihn einfach diesen Johannes den Täufer damals ins Gefängnis setzen. Und dann ging er ab und zu ins Gefängnis, in den Knast, würden wir heute sagen, um mit Johannes dem Täufer zu reden, sich mit ihm zu unterhalten. Die Gespräche waren in den Augen Herodes angenehm, bis eines Tages Johannes der Täufer zu ihm sagte, Herodes, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Du hast eine Geliebte. Das ist dir nicht erlaubt. Die ist auch Herodias, ja. Der Herodes, ich muss sagen, der hörte sich das an, aber der schüttelte das irgendwie ab. Das war die Wahrheit, aber die Wahrheit ließ ihn kalt. Kalt, einfach kalt. Aber die Herodias, die ließ das nicht kalt. Und dann kam ein Tag, wo die Tochter der Herodias vor Herodes tanzte und der König lehnte sich so weit aus dem Fenster, dass er zu dem Mädchen sagt, du kannst dir alles wünschen bis zur Hälfte meines Königreiches. Und die ging natürlich zu ihrer Mutter. Und Herodias sagte, mein Kind, es gibt nur einen Wunsch, das Haupt Johannes des Täufers auf einer Schüssel. Sie hasste diesen Mann, weil er die Wahrheit sagte. Sie hasste ihn. Das sind Menschen, die heute auch noch an der Sünde kleben, aber nicht zu dem Heiland kommen möchten, zu dem Erlöser. Das ist einfach wahr. Man könnte vieles den Menschen heute anbieten. Wenn ich sagen würde, heute Abend 1.000 Euro auf diesen Tisch und das ist die Garantie, dass sie einmal wirklich in den Himmel kommen. Da wären manche dabei. Aber Gott sagt, umsonst. Nur durch den Glauben an die Wahrheit, an meinen Sohn, kommst du letztlich in den Himmel. Als Viertes möchte ich sagen, es ist wahr, dass der Jesus Christus für jeden einzelnen der Menschen gestorben ist. Und wir lesen das hier in Vers 32, dass die Juden sagen, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Und da sagt der Sohn Gottes, damit das Wort Jesu erfüllt würde, dass er sprach andeutend, welchen Todes er sterben sollte. Der Jesus sollte nicht gesteinigt werden, das war die Tötungsmasche der Juden. Der Jesus sollte gekreuzigt werden, das war vorhergesagt. Psalm 22, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Es gibt noch andere Stellen und er selber hat davon gesprochen, dass für ihn letztlich das Kreuz dastehen würde. Und dort ist der Jesus, mein lieber Zuhörer, und da offenbart Gott sich in seiner Größe und Herrlichkeit für jeden Menschen, für sie persönlich gestorben. Wenn wir diese Geschichte lesen hier, wie sie weitergeht, dann müssen wir sagen, welch eine Person. Und diese Person steht jetzt noch vor Pilatus. Der hat die einmalige Chance, hier in seinem Leben mit Christus eine Beziehung einzugehen. Ein Vier-Augen-Gespräch, auch wenn er immer wieder raus muss und rein muss. Aber Pilatus ist in seinem Gewissen überzeugt, dieser Mann ist unschuldig. Der hat nichts Böses getan. Das hat er dreimal bezeugt. Aber er wusste nicht, wie komme ich aus dieser Schlinge raus. Und als der Heiland jetzt zu ihm sagte, dass er ein König ist, nicht ein Reich auf dieser Erde hatte er, aber er war ein König, da kommen diese gewaltigen Worte, dass er sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Pilatus, das ist der Grund, warum ich geboren worden bin. Um wirklich den Menschen zu sagen, wer Gott ist, wer er wirklich ist. Er ist Licht und Liebe. Pilatus, und wer aus der Wahrheit ist, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das will sagen, Pilatus, wenn du mich kennen würdest, wenn du an mich glaubst, dann wirst du jetzt meine Stimme hören. Und was sagt dieser Mann dann so ganz lapidar? Was ist Wahrheit? Ja, was ist Wahrheit? Das sagen heute auch viele Menschen. Was ist Wahrheit? Auf der einen Seite Evolution. Wir stammen alle von Affen ab, ja. Ich nicht, nein. Wenn Sie das glauben, na gut. Der große, ewige Gott hat mich geschaffen, so wie ich bin, als Original, als Gegenüber. Darum bin ich ihm so wertvoll, darum erweist er mir seine Liebe. Mit dem Tod ist alles aus? Nein. Die größte Herausforderung, der wir alle entgegentreten müssen, das ist der Augenblick der Grenzüberschreitung, der Augenblick des Todes. Und dann brauchen wir jemanden, der an unserer Seite steht, ja, der uns dann zuruft in diesem Moment, wo es durch das Tal des Todesschattens geht, Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Wissen Sie, das ist es, was wir brauchen. Ein Halt in unserem Leben, aber das kommt nur aus dem Munde dessen, der die Wahrheit ist. Und die Wahrheit, die hat Pilatus dann noch zur Schau gestellt, indem er sagte, das ist meine letzte Gelegenheit jetzt, um vielleicht das Volk davon abzubringen, dass sie rufen ihn weg, kreuzige ihn, indem ich jetzt diesen Gefangenen, diesen Barabbas aus dem Gefängnis hole. Ein berüchtigter, verurteilter Verbrecher. Und dann sagt er dem Volk, jetzt dürft ihr wählen. Wählen, ja. Wählen ist auch so ein Thema für unsere Zeit, für unsere Tage, für unsere Wochen und Tage jetzt. Ja, wählen. Wen wählen wir? Und das Volk, man kann es nicht fassen, ja. Ist absurd. Sind froh, dass dieser Mann hinter Gittern saß und jetzt soll er plötzlich frei sein und an dessen Stelle soll Christus, der den Menschen nur Gutes erwiesen hat, der Sohn des Vaters, der eingeborene Sohn seiner Liebe, der soll ans Kreuz. Ja, so wählte das Volk und sie schrien, hinweg mit diesem, kreuzige ihn. Ein letztes Mittel, Pilatus ließ ihn geißeln, diesen Mann, der seinen Mund nicht öffnete, der die Wahrheit ist. Dornenkrone auf sein Haupt, das Volk hatte immer noch kein Mitleid. Dann überlieferte er ihn, dass er gekreuzigt würde. Und dann hing der Heiland zwischen zwei Verbrechern dort auf Golgatha in der Mitte. Seine ersten Worte, die vom Kreuz herabkamen, waren ein Gebet an seinen Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Vergib diesen Menschen. Wie kann man das bezeichnen? Das kann man nur mit einem Wort bezeichnen. Liebe. Göttliche Liebe. Gott liebt sie. Er möchte nicht, dass sie verloren gehen. Er möchte nicht, dass sie einmal ewig getrennt sind von Gott. Das musste Christus erdulden. Wir lesen in der Bibel, niemals sah ich einen Gerechten von Gott verlassen. Niemals. Aber hier war der einzige Gerechte. Der einzige, der das ganze Wohlgefallen Gottes besaß, der die Wahrheit ist, die hing am Kreuz. Und dann kam eine Finsternis über das ganze Land. In diesen schrecklichen Stunden vor mittags an 12 Uhr bis 3 Uhr nachmittags. Und was geschah in diesen Stunden, mein lieber Zuhörer, wissen Sie das? Da geschah etwas, wo die Liebe Gottes sich vollkommen offenbart hatte, dass sie jetzt diesen einen, der keine Sünde kannte, dass Gott ihn zur Sünde machte, als ob er wirklich die Wurzel alles Bösen sei. Das war er nicht. Er kannte keine Sünde, aber er wurde für uns zur Sünde gemacht. Wissen Sie, was das noch bedeutet? Dass Christus da in diesen Stunden alle einzelnen Sünden derer, die einmal an ihn glauben würden, auf sich genommen hat und dafür von Gott selbst gestraft wurde. Ja, die Strafe Gottes war Zorn und Grimm über die Sünde. Und Christus hat da etwas erlebt, was wir alle noch nicht erlebt haben, dass ein Mensch getrennt ist von Gott durch die Sünde. Das ist letztlich die Hölle einmal in der Ewigkeit, die ewige Verdammnis, wo alle die sein werden, freiwillig, die die Gnade Gottes, von der die Sänger gesungen haben, missachten, die Liebe Gottes missachten. Das hat Christus dort freiwillig auf sich genommen. Wie kann man das bezeichnen? Nur mit einem Wort: Liebe. Die Liebe denkt niemals an sich selbst, die göttliche Liebe, sondern nur an den anderen. Und hier haben wir die Liebe in einer Vollkommenheit vor uns, dass man das nicht in Worte kleiden kann. Und der Jesus hat diese Stunden auf sich genommen. Am Ende schrie er in die Finsternis hinein, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schrecklich. Und dann hat er gerufen, wir haben es gelesen, mich dürstet. Und als er dies gesagt hatte, hat er seinen Geist aufgegeben. Vorher sagte er noch, es ist vollbracht. Dann ist er gestorben, ist in den Tod gegangen. Aber er ist da nicht geblieben, er lebt. Und jetzt lebt er im Himmel, in der Herrlichkeit. Und alle, die an ihn glauben, die an diese Person glauben, die auf Golgatha sein Leben gegeben haben, die werden ihn einmal sehen, wie er ist. Darum sagt der Jesus diese bedeutenden Worte: Ich bin der Weg. Pilatus, ich bin der einzige Weg zu Gott. Pilatus, ich bin die Wahrheit in Person. Und ich bin das Leben, das ewige Leben. Und mein lieber Zuhörer, alle, die mit der Wahrheit konfrontiert werden, auch Pilatus, die müssen eine Entscheidung treffen. Die müssen eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung heißt für Christus oder gegen ihn. Für die Wahrheit oder gegen ihn. Jetzt denkt vielleicht mancher, ach, ich kann mich hier nicht entscheiden. Ich bleibe neutral. Gott kennt das nicht, Neutralität. Gott kennt das nicht, sich der Stimme zu enthalten, ja, wie das im Bundestag so geht. Wenn wir sagen, wir wollen diesen nicht, diesen einen, den Gott gegeben hat, die Gabe Gottes an uns, dann haben wir uns entschieden gegen Gott. Aber wenn wir uns für ihn entscheiden möchten, dann können Sie das heute Abend erleben. Vielleicht sind manche hier, die haben das erlebt, ja, denke ich viele. Aber es, vielleicht ist noch jemand hier, der hat das noch nicht so erlebt. Der hat sich noch nicht entschieden. Vielleicht sogar ein Kind gläubiger Eltern. Einer, der alles weiß, aber du weißt genau, du bist noch nicht bekehrt. Dann hast du heute Abend noch die Gelegenheit. Was ist zu tun? Einmal aufrichtig vor Gott hinzutreten, um ihm zu sagen, ich bin so, wie dein Wort es bezeugt. Da ist kein Gerechter. Da ist keiner, der Gutes tut. Ich bin auch ein verlorener Sünder. Ich habe so viele Sünden aufgehäuft. Ich spreche jetzt mal von mir, ja? Glauben Sie ja nicht, hier steht so ein guter Kerl vor Ihnen. Nein, nein. Mein Rucksack ist voll von Sünden. Nicht nur Lügen, böse Worte, unreine Gedanken, ja? Kommt das auch alles in diesen Sack? Ja. Unausgesprochene Worte. Aber alles andere auch, ja. Übertretungen und. Die Sündenschuld wächst mit jedem Tag. Wohin mit dieser Schuld? Da gibt es nur einen, das ist Christus. Er sagt, komm zu mir mit dieser Schuld und ich will sie dir vergeben. Vergeben. Aber sich damit mal so zu konfrontieren, ich weiß, das ist nicht einfach. War bei mir auch nicht. Ich denke gerade an einen Jungen, ja, der war jetzt schon ein bisschen älter, aber er war mal jung, hatte einen ganz reichen Vater, auch eine gläubige Mutter. Und er hat seinen Eltern nur Ärger gemacht, nur Ärger. Und wenn er dann nach Hause kam, dann sagte sein Vater, du bleibst mein Junge, ich hab dich lieb, aber es muss sich ändern. Aber es änderte sich nichts, gar nichts. Und dann starb der Vater und jetzt war Testamentseröffnung und der Sohn ist auch zur Testamentseröffnung gegangen. Er war sich sehr unsicher, ob sein Vater ihn beim Erbe berücksichtigte oder nicht. Im Stillen hatte er die Hoffnung, das ganze Erbe des Vaters zu bekommen. Die Mutter war inzwischen verstorben. Dann saß er da inmitten vieler Leute und der Richter las das Testament vor und der Vater hat es ein bisschen ausführlich gemacht und im ersten Teil hatte er über die Unarten seines Sohnes noch einmal ganz offen gesprochen, das niedergeschrieben, wie sein Sohn ihn enttäuscht hätte. Und jetzt kam ein Augenblick, wo der Sohn das nicht mehr ertragen konnte. Da sprang er auf und lief aus dem Gerichtssaal. Aber der Richter störte sich nicht daran. Der las einfach weiter, ja. Und dann kamen noch andere Passagen und zum Schluss kam eine Passage, die war jetzt sehr wichtig, dass er sagte in diesem Testament, wenn mein Sohn wirklich bis zum letzten Wort im Saal bleibt, dann bekommt er das ganze Erbe. Nun bekam der Sohn gar nichts, weil er frühzeitig gegangen war. Was war die Wahrheit? Er wollte sich nicht selber wieder konfrontieren mit der Wahrheit. Ja. Das wollte er nicht. Das hielt er nicht aus und deswegen ging er raus. Und daran scheitern leider viele Menschen heute. Um das einzusehen, einmal vor Gott wirklich zu sagen, ich habe versagt, ich breche den Stab über mich. Ich muss sagen, das ist das Einzige, was schwer ist, wenn man sich bekehrt. Einmal vor Gott wirklich zu sagen, in aller Offenheit, ich habe gesündigt. Und dann mal die Sünden aufzuzählen, die in unserem Leben so gewesen sind. Ja? Um ihm zu sagen, oh Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Wenn wir das machen, aufrichtig, vielleicht auf den Knien einmal heute Abend vor Gott, und dann zeigt Gott uns Golgatha, dann zeigt er uns diesen Weg nach Haus und sagt uns, da schau mal hin, was mein Sohn getan hat. Er hat für dich, für deine Sünden, hat er gelitten, hat er Strafe bekommen, ist für dich gestorben. Und durch den Glauben an ihn jetzt, an den Erlöser, an sein kostbares Blut, was er gegeben hat, dieses Blut reinigt, so sagt die Bibel, das ist die Wahrheit, von jeder Sünde. Und wenn Gott sagt in seinem Wort, dass er unsere Sünde nimmt und sie hinter seinen Rücken wirft, um ihrer nie mehr zu gedenken, dann ist das keine Floskel, sondern das ist die Wahrheit. Und mein lieber Zuhörer, darauf dürfen wir den Fuß setzen, dass Gott sagt, ich werde deiner Sünden dann nicht mehr gedenken. Da kann man nur noch jubelnd singen, welch Glück ist, erlöst zu sein. Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut. Die Wahrheit auf dem Prüfstand. Wer ist die Wahrheit? Allein der Sohn Gottes. Und er möchte sie ewig, ewig für sich haben in der Herrlichkeit des Himmels. Aber ich wäre ein schlechter Prediger, wenn ich jetzt aufhören würde. Ich muss Ihnen auch noch sagen, wenn Sie diese Wahrheit ablehnen, dann werden Sie ewige Konsequenzen davon tragen. Ewige. Wenn wir wirklich glauben, durch andere Dinge in den Himmel zu kommen, dann frage ich Sie ganz allen Ernstes, warum hat der große ewige Gott, der die Liebe ist, dann seinen Sohn geopfert auf Golgatha, wenn es einen anderen Weg gäbe in den Himmel? Gott sagt, es gibt keinen anderen Weg. Und der Sohn Gottes ist hier absolut. Er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn Sie das ablehnen, dann werden Sie ewig einmal dort sein, wo Gott nie mehr hinschaut, in der ewigen Verdammnis. Es gibt in der Bibel, damit möchte ich schließen, jemanden, wo der Sohn Gottes sagt, der ist schon da im Vorzimmer zur Hölle. Und dieser Mann hat einen Ruf dort ergehen lassen. In Lukas 16 können Sie das nachlesen. Der sagt, sende Lazarus zum Haus meiner Brüder. Ich habe noch 5 Brüder. Damit er ihnen ernstlich bezeugt, dass sie Buße tun. Damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Sende ihn dahin. Ich kann nicht mehr. Ich bin hier meinem Schicksal erlegen. Für ewig. Aber ich habe noch 5 Brüder. Die sind auf dem gleichen Weg. Die kommen auch hierhin, wenn sie nicht Buße tun. Und dieser Ruf ergeht auch heute noch. Aber da steht einer, der nimmt alle die in Empfang. Der hat einmal gerufen, kommet her zu mir, ihr mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und das ist Jesus Christus. Und das wünsche ich Ihnen heute Abend. Wir wollen auch gemeinsam aus dem Liedblatt das Lied 48 singen. Du gabst, o Herr, dein teures Blut. Du trugest still der Feinde Wut. Du bahntest uns den Weg zu Gott, befreist von Schuld, Gericht und Tod. Wir wollen noch zusammen beten. Ich darf noch mal bitten, dass Sie dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Abend durch dein Wort gezeigt hast, dass nur Gott und du, der Sohn Gottes und dein Wort, die Wahrheit ist, auf die wir uns hundertprozentig verlassen können. Und deswegen lädst du ein, unglücklich, wer sich dir ergibt, der zu dir kommt mit dem Bekenntnis seiner Schuld und Sünde und an dich, den einzigen Retter und Erlöser, an die Wahrheit glaubt. Und dann schenkst du uns diese Gewissheit, dass wir dein sind für Zeit und Ewigkeit. Bitte gib, dass viele, die dich noch nicht kennen, heute Abend diesen Schritt tun, dass sie nicht aufschieben, sondern heute zu dir kommen, ehe der Tag des Heils vorbei ist. Herr Jesus, wir bitten dich herzlich, dass du retten wollest Menschen, die noch ohne Gott und ohne Hoffnung sind. Wir befehlen dir dein gutes Wort an und danken dir, dass wir wissen, dass du über allem wachst, auch über dein Wort. Und wir möchten uns auch dir anvertrauen, wenn wir gleich auseinandergehen. Amen. Amen. Darf ich Sie bitten, noch einen ganz kurzen Moment Platz zu nehmen? Ich möchte zunächst auf den Büchertisch aufmerksam machen. Wir haben jeden Abend ein Buch des Abends, wo Sie ein bisschen wiederfinden können, was wir heute Abend gehört haben. Dieses Buch heißt Meine Suche nach der Wahrheit. Es liegt für Sie am Büchertisch kostenlos zu mitnehmen. Auch alles andere, was dort liegt, Sie dürfen sich gerne bedienen. Wir haben auch Kalender für das kommende Jahr, sowohl Evangeliumskalender, die gute Saat, aber auch Kinderkalender und auch Kalender für die Jugend. Wir möchten Sie einfach bitten, die Sie unsere Gäste sind, sich dort zu bedienen. Und wenn Sie keine Bibel haben, nehmen Sie sich bitte eine Bibel mit. Auch werden diese Vorträge aufgenommen und Sie bekommen dann, wenn Sie gerne möchten, so eine Hülle mit 3 Vorträgen. Dort ist eine Liste, da dürfen Sie sich gerne eintragen. Die Adresse, kann ich Ihnen versichern, wird nicht gespeichert, sondern Ihnen werden diese Vorträge dann kostenlos gesandt. Dann möchte ich gerne einladen für morgen Abend, Sonntagabend. Wir haben das Thema glücklich sein, Traum oder Wirklichkeit. Glücklich sein. Sind wir glücklich? Sind wir glückliche Leute? Wie wir gesungen haben, ja, glücklich, wer sich dir ergibt. Oder wo können wir Glück finden? Was sagt die Bibel dazu? Hier in dieser Welt gibt es viele Stimmen rechts und links, die uns Glück versprechen. Aber ist das bleibend, dieses Glück? Ist das nur ein Traum oder Wirklichkeit? Kommen Sie doch bitte wieder, bringen Sie auch noch andere mit. Wir haben noch Platz, wir können noch Platz machen. Und wir würden uns freuen, Sie auch morgen Abend hier begrüßen zu können. Mein letztes Wort gilt allen, die jetzt noch Fragen haben. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, auch andere hier. Vielleicht ist jemand hier, der wirklich heute Abend ganze Sache machen möchte, der sich sagt, ich möchte nicht mehr so weiterleben. Ich möchte die Wahrheit wirklich in Christus besitzen. Sie dürfen gern zurückbleiben. Wir können miteinander reden in aller Ruhe. Ich werde Ihnen niemals lästig, weil ich kann Sie nicht bekehren. Ich kann Ihnen den Weg nochmal aufzeigen, den finden Sie auch in diesem Buch, was Sie machen müssen. Aber denken Sie daran, es geht um Ihre alleinige Seligkeit, um Ihre Zukunft. Denken Sie nicht, was sagt der Nachbar, was sagt meine Frau, was sagen die Kinder. Da gibt es so viele Vorwände. Ich denke gerade an eine Frau, nach dem dritten Abend sagte sie mir, ich weiß es nicht, ich bin 25 Jahre verheiratet, Wenn ich mich jetzt bekehre, dann habe ich Angst, mein Mann verlässt mich. Ich sage, wissen Sie was, die Folgen dieser Entscheidung, die überlassen Sie mal Gott. Aber denken Sie jetzt mal an sich. Entscheiden Sie sich. Kommen Sie. Am nächsten Morgen rief sie an. Ich wollte Ihnen nur sagen, gestern Abend habe ich mich bekehrt. Sie ist immer noch verheiratet. Ja, ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man nicht vor sich herschieben soll. Gott, wenn Gott ruft, sollen wir antworten, weil er uns liebt. Und deswegen bitte ich Sie noch einmal, überdenken Sie das. Für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen möchte ich persönlich Ihnen ganz herzlich danken. Ich sage von hier aus schon mal allen auf Wiedersehen, auch wenn Sie gleich mich noch gerne sprechen möchten, das macht überhaupt nichts. Denken Sie an den Büchertisch, nehmen Sie sich etwas mit und lesen Sie es. Und dann sage ich allen, Gott befohlen, so wir noch leben morgen, würde ich mich freuen, Sie wiederzusehen. Einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen.